Dreadstock in der Hotellobby in einem Hotel in Norwegen ein bisschen ausruhen. Da setzte sich ein kleines Mädchen ans Klavier und fing an zu klimpern. Pling, plong, pling. Das war alles andere als besinnlich und nicht besonders schön. Dann kam ein Mann und setzte sich neben dieses Mädchen. Und er fing an, ihre Töne zu umspielen. Sie spielte immer noch Pling, Plong, aber er begleitete sie. Er spielte in die Pausen hinein. Und das Resultat war ein richtiger Musikgenuss. Erst viel später erfuhr der Lord, dass das der Vater des Mädchens war und dass der Vater ein bekannter Komponist Alexander Borodin gewesen ist. Gott beruft uns in eine Beziehung, damit wir mit ihm zusammenspielen. Im christlichen Glauben geht es in allererster Linie darum, was Gott in Christus für uns getan hat. Gnade. Aber wir sind eben als Gott reich Beschenkte, nicht Zuschauer oder Statisten. Wir sind aufgefordert, diese Gnade weiter fließen zu lassen, mitzumachen. Und wir merken, gerade darin sind wir dann beschenkt. Etwas Großartiges wird aus deinem Leben im Zusammenspiel mit Gottes Gnade. Gott kommt zu dir und setzt sich mitten in dein Leben. Er möchte mit dir zusammenspielen, damit andere dann auf diese wundervolle Musik, die Musik des Himmels, aufmerksam werden. Und dabei nimmt er auch unser Geklimper und macht etwas Großartiges daraus. Einzigartige Gnade, beschenkt, um zu verschenken, das ist wie ein Gnadenkreislauf. Gott schenkt uns Christus und mit Christus das Rettungsgeschenk überhaupt für uns. Und das bezeugt die Bibel, deshalb ist es so wichtig, die Bibel zu lesen. Und heute und schon letzten Sonntag beschäftigen wir uns mit Gottes Gnade, zu der Gottes Gnadengaben gehören. Gnade ist ein Raum, den Gott uns eröffnet, indem wir als Beschenken dankbar werden und diese Dankbarkeit uns motiviert, nicht passiv zu bleiben, sondern in tätiger Liebe und in Vertrauen auf Gottes Gnade, Gottes Gnadengaben weiterfließen lassen. Und das wiederum, das ehrt Gott. Durch unser Vertrauen auf Gottes Gnade wird Gott geehrt und sein Lob in dieser Welt vermehrt. Also Christus, Bibel, Gnade und Glauben sind aufeinander bezogen. Und wir dürfen uns in diesem Gnadenkreislauf befinden. Einzigartige Gnade, beschenkt um zu verschenken, heißt heute unser Thema. Heute ist ja auch Verschenke-Sonntag, der Flohmarkt ohne Geld. Heute geht es um viel Stoff. Anziehsachen werden verschenkt. Es geht um Geschenke, die Freude bereiten. Und im übertragenen Sinne soll es heute darum gehen, für dich zu entdecken, dass wenn du dich von Gottes Gnade großzügig beschenkt weißt, dass du selbst immer mehr Freude daran bekommst, das, was von dir, was du von Gott bekommst, weiterfließen zu lassen. Die Bibel ist ja erstaunlich aktuell und so war es gar nicht schwierig, für heute einen Predigttext zu finden, in dem es auch um viel Stoff geht und um Verschenken. In unserem Text werden Menschen auftauchen, die selbst von Gottes Gnade beschenkt wurden und nun auf ganz unterschiedliche Weise diese Gnade weiterfließen lassen. Wir tauchen ein in Apostelgeschichte 9, die Verse 36 bis 43 und werden sehen, wie sich Liebe Gottes in das Leben von Menschen hineinwebt, zusammenwirkt und dann auswirkt. Ich lese von Vers 36. In der Stadt Joppe lebte eine Frau, die sich zu Jesus bekannte. Sie hieß Tabitha, der Name bedeutet Gazelle. Tabitha tat viel Gutes und half den Armen. Als Petrus in Lydda war, wurde sie plötzlich krank und starb. Man wusch die Tote und barte sie in einer Dachkammer auf. Joppe liegt nicht weit von Lydda, Die Gemeinde in Joppe schickte deshalb zwei Männer mit der dringenden Bitte zu Petrus: Komm so schnell du kannst zu uns nach Joppe. Petrus ging sofort mit ihnen. Als er angekommen war, führte man ihn in die Kammer, in der die Tote lag. Dort hatten sich viele Witwen eingefunden, denen Tabitha in ihrer Not geholfen hatte. Weinend zeigten sie Petrus die Kleider und Röcke, die Tabitha ihnen genäht hatte. Doch Petrus schickte sie alle hinaus. Er kniete nieder und betete. Dann sagte er zu der Toten: Tabitha, steh auf. Sofort öffnete sie die Augen, sah Petrus an und richtete sich auf. Petrus gab ihr die Hand und half ihr aufzustehen. Dann rief er die Gläubigen und die Witwen herein, die mit eigenen Augen sehen konnten, dass Tabitha lebendig vor ihnen stand. Bald wusste ganz Joppe, was geschehen war, und viele glaubten deswegen an den Herrn. Petrus blieb danach noch längere Zeit in Joppe im Haus des Gerbers Simon. Ich bete mit uns. Danke, Herr, dass dein Wort aktuell ist und mitten in unsere Lebenssituationen spricht. Wir laden dich ein, Geist Gottes, dass du uns in unser Herz sprichst. Berühre uns persönlich, dass wir entdecken und spüren, wie sich der Stoff deiner liebevollen Gnade in unser Leben hineinweben, mit uns zusammenwirken und sich segensreich auch wieder für andere auswirken kann und soll. Amen. Wir schauen uns die Menschen in dieser Geschichte an, in Joppe. Damals war Joppe von den Römern besetzt. Joppe ist besser bekannt unter dem Namen Jaffa und seit 1950 zur bekannten Hafenstadt Tel Aviv vereinigt. In dem jüdischen Umfeld war nach der Auferstehung Jesu Christi eine Gemeinde in Joppe gewachsen. Und in Joppe gab es überall, natürlich auch besonders in solchen Hafenstädten, notleidende Menschen. Und damals waren es besonders Frauen, die Witwen geworden waren. Sie waren mittellos und es gab kein Versorgungssystem für sie. Unerwartet war dann plötzlich Joppe von Trauer betroffen. Als eine bekannte Frau, zu der viele außerhalb der Gemeinde eine Beziehung, Kontakt hatten, mitten aus dem Leben gerissen wurde. Tabitha, und sie war in Joppe hoch geschätzt. Sie war sehr beliebt, weil sie Gottes Liebe als Bekenntnis zu Christus ausdrucksstark und barmherzig lebte für andere und ihre Nähbegabung tatkräftig und praktisch einsetzte. Der Glaube an den Auferstandenen hatte sich in Tabithas Leben gewebt. Wir wissen nicht, auf welche Weise, aber definitiv war sie Glied der Gemeinde in Joppe. Und sie war gleichermaßen in Joppe bekannt für ihr Bekenntnis zu Christus und andererseits für ihren barmherzigen Dienst. Und die Gemeinde in Joppe hat ihren Dienst geschätzt. Sie lebte und erlebte, was sie von Gott geschenkt bekommen hatte, in diesem Gnadenraum Gottes. Sie stellte deshalb als Reaktion ihre Zeit, ihre Begabung, die Gnadengaben Gottes, die sie hatte, wieder für andere zur Verfügung und stellte sich in diesen Gnadenkreislauf. Glauben war für sie keine Neben- oder Privatsache, sondern es war Herzenssache, Lebenssache. Und das wusste offenbar jeder. Und sie lebte glaubwürdig darin. Die Bibel erzählt an mehreren Stellen von verschiedenen Gnadengaben, Begabungen, die Gott durch seinen Geist schenkt. Und unter anderem sind das auch ganz praktische und handwerkliche. Wir kennen das Stichwort: Zeit hat man nie, die muss man sich nehmen. Und das macht darauf aufmerksam, ganz egal, wo wir begabt sind, dass es immer von uns auch eine Entscheidung erfordert, das Maß an Zeit, das wir phasenweise gerade zur Verfügung haben, dann auch tatsächlich für andere einzusetzen. Sicher immer mit dem unterschiedlichen Maß, das wir gerade haben. Also wir sehen, in dieser Geschichte gibt es zwei Faktoren, nämlich Zeit und Begabung. Beides zu verschenken. Nähen. Also mir macht Nähen auch Spaß. Dieses Kleidermodell habe ich beispielsweise schon mal 1995 für eine Freundin genäht. Aber es ist ja was ganz anderes, ob man für sich selbst oder für Freunde etwas näht. Als wenn man für Menschen näht, zu denen man gar nicht so eine persönliche Beziehung hat. Oder gar für Fremde. Das ist ja etwas ganz anderes. Ich war Donnerstagnachmittag in der zweiten Etage in unserem Seminarraum. Da findet nämlich immer von 16 Uhr an der Kreativnachmittag in unserer Gemeinde statt. Und dort nähen diese Menschen Stoffbeutel. Und zwar Stoffbeutel für die Kinder, die im April mit ihren Familien die Container beziehen werden, die auf dem Parkplatz der Flüchtlingsunterkunft aufgebaut wurden. Die katholische Gemeinde, mit der wir auch guten Kontakt haben, näht Stoffbeutel für die Erwachsenen der Familien. Und unser Kreativteam näht die Stoffbeutel für die Kinder. Und wir befüllen sie dann eben auch. Als ich am Donnerstag vorbeischaute, da war ich ganz angerührt von diesem Nähteam, die da voller Freude ihre Begabung und Zeit verschenken. Und selbst wer für Handwerk völlig unbegabt ist, dem würde das gut tun, in diesen Gnadenraum der Liebe einzutauchen und einfach dabei zu sitzen und sie nur zu beobachten oder zu erleben. Dort, wo Menschen sind, die Gottes Gnade aufgenommen haben, schaffen sie mit den Gnadengaben, die sie haben und die sie anwenden, einen Gnadenraum für andere Menschen. Und im Bild des Klavierspielers vom Anfang geht es eben nicht um Perfektion, sondern es geht um unsere Beteiligung. Gott macht aus unserem Mitwirken, egal wie bescheiden es sein mag, eine große Melodie, die gehört werden soll und die berühren soll. Es geht um die Freude des Beteiligtseins und dem Zutrauen, dass Gott dadurch wirken wird. Beteiligung hat also etwas mit Gottvertrauen zu tun, aus dem dann auch ein ganz gesundes Selbstvertrauen erwächst. Und wie sehr es beim Anwenden der Gnadengaben um Vertrauen geht, das sehen wir bei der Gemeinde und bei Petrus. Wir sehen zunächst das Gottvertrauen der Gemeinde in Joppe, die sich offensichtlich mit dem Dienst dieser Tabitha voll identifiziert hat und die diesen Liebesdienst hoch eingeschätzt haben und in diesem Sinne auch nichts unversucht lassen wollten und tatsächlich Petrus rufen lassen in dieser menschlich gesehen ja komplett ausweglosen Situation. Sie rechnen noch mit Gottes übernatürlichen Möglichkeiten. Und auch Petrus' Reaktion ist ja bemerkenswert. Er sagt nicht, also Leute, in Judäa wird überall gestorben, ihr könnt mich hier nicht zu jedem rufen, schon gar nicht zu so einer Näherin, sie war ja nicht Gemeindeleiterin. Also damit könnt ihr mich doch als Apostel nicht behelligen. Nein, Petrus war 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen und Jesus hatte sich allen Menschen zugewandt, gleichermaßen. Jesus hatte seine Nachfolger gelehrt, dass alle gleichwertig sind und auch alle Gaben gleich wichtig sind. Jesus war der Diener aller geworden und da sollte Petrus nicht sofort Beine bekommen und dieser Gemeinde dienen und den Menschen, zu denen Tabitha Kontakt hatte, die Jesus noch nicht in ihr Leben geladen hatten. Petrus war auch live dabei gewesen, als sich Jesus einmal hatte rufen lassen, als die Tochter des Jairus todkrank war. Und als sie ankam, war sie bereits tot und Jesus hatte sie auferweckt. Petrus war aber nicht nur Zuschauer bei diesen Wundertaten Jesu geblieben, sondern nach Jesu Auferstehung hatte er selbst erlebt, dass er im Glauben Menschen Heilung zugesprochen hatte, zum Beispiel dem Lahmen an der Tempeltür in Apostelgeschichte 3 überliefert. Und Gott hatte gnadenvoll gewirkt mit seinen übernatürlichen Möglichkeiten. Und dieser Mensch war gesund geworden. Jesus hatte allen Nachfolgern, so auch uns, den Auftrag gegeben, in der Kraft des Heiligen Geistes Gottes Gnade zu wirken, Gnadengaben einzusetzen. Aber Petrus muss auch in dieser Situation sehr herausgefordert gewesen sein, denn es ging hier jetzt nicht nur um Heilung, sondern um einen Trauerfall. Und natürlich wusste auch Petrus von den Gnadengaben besondere Zeichen und Wunder zu tun. Aber Gnadengaben und ihre Auswirkungen bleiben für uns ja immer auch ein Stück weit unverfügbar. Wir können im Voraus keine Garantien ausgeben, was werden wird. Gott ist souverän. Also es blieb Petrus hier nicht erspart, einfach Vertrauen zu wagen. Wie ist das bei uns? Lassen wir uns als Nachfolger Jesu herausfordern und wagen wir Vertrauen, auch wenn wir nicht den Ausgang wissen? Petrus traf hier eine gute Entscheidung. Petrus stellte alles, was er hatte, treu Gott in den Dienst. Er überließ ganz Gott, was daraus werden würde. Ich bin mir sicher, Petrus musste seinen inneren Schweinehund genauso überwinden, seine Bequemlichkeit, vielleicht etwas anderes in der Zeit zu tun. Petrus musste seine Menschenfurcht überwinden, dass diese Aktion wirklich nun eine Nummer zu groß für ihn sei. Petrus musste alle Versagensangst, Glaubenszweifel und Sorge um seinen Ruf hinter sich lassen. Was denn passieren würde, wenn sein Gebet nichts bewirken würde? Aber Petrus ließ im Vertrauen alles stehen und liegen und kam der Bitte der Gemeinde nach. Er ging, um sein Bestes zu geben, in dem Wissen, dass Gott wirken müsse, damit es gut wird am Ende. Und so ging Petrus im Vertrauen auf den Auferstandenen, der uns Mut macht, in seine Fußstapfen zu treten. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. In Vers 39 lesen wir, Petrus ging sofort. Er handelt. Und als er angekommen war, führte man ihn in die Kammer, in der die Tote lag. Dort hatten sich viele Witwen eingefunden, denen Tabitha in ihrer Not geholfen hatte. Weinend zeigten sie Petrus Kleider und Röcke, die Tabitha ihnen genäht hatte. Doch Petrus schickte sie alle hinaus. Er kniete nieder und betete. Petrus kommt, er nimmt die ganze Not wahr, auch die Schwere des Verlusts. Und er weiß, es geht hier nicht nur um die Gläubigen, sondern auch die, die noch keine Nachfolger Jesu sind. Und dann schickt er doch alle hinaus. So hatte es auch Jesus damals gemacht. Neben gesunder Trauer gibt es nämlich auch destruktive Trauer, die perspektivelos ist und sozusagen wie eine Mauer manifestierten Unglaubens darstellt. Nicht die Trauergefühle an sich, sondern diese Mauer von Unglauben muss Petrus hier zurückweisen. Jesus hatte schon gesagt, dass er in Nazareth aufgrund des Unglaubens der Leute dort nicht viel wirken konnte. Gott lässt seinen Kindern Freiheit. Gott lässt seinen Menschen Freiheit. Wir können mit unserem Unglauben Gottes Möglichkeiten begrenzen. Wo müssen wir vielleicht in unserem Leben in irgendeinem Bereich eine Mauer von Unglauben, Perspektivlosigkeit im Namen Jesu Christi zurückweisen? Petrus stellt sich dann angesichts der aufgebahrten Toten hin, er kniet nieder, er betet. Er stellt eine vertrauensvolle, friedevolle Atmosphäre her, eine geistliche Atmosphäre. Indem er kniend betet, zeigt er seine Demut, seine Abhängigkeit von Gottes Wirken. Nicht Petrus kann heilen, nur Gott, das weiß er. Aber das ist auch zugleich entlastend, wisst ihr? Es geht nicht um eine Gebetsleistung, um eine Vertrauensleistung, die wir bringen, sondern es geht darum, dass wir das Vertrauen, was wir haben, unserem guten Gott hinschmeißen. Und ihm überlassen, wie die Sache ausgeht. Denn wir haben einen souveränen Gott. Nicht Petrus wusste, er konnte das Entscheidende wirken, sondern nur Gott durch seine Gnade. Und deshalb schmeißt Petrus alles, was er hat, in die Waagschale. Er kann nur beteiligt sein mit seinen Gnadengaben. Er kann nur beteiligt sein und Gott sein Vertrauen hinwerfen und ihm einfach alles zur Verfügung stellen. Aber das reicht. Das reicht immer. Auch für uns. Auch in deiner Situation. Und auch wir halten es in unserer Gemeinde so. Wir beten, wenn Menschen krank sind, bis sie gesund werden oder sterben. Wir hören nicht auf zu beten. Wir hören nicht auf, Gott zu vertrauen, bis Gott einen Wendepunkt setzt oder einen Schlusspunkt. Und in allem vertrauen wir Gottes Güte und finden in allem, wie es auch geschieht, Frieden bei unserem Gott. Gott will, dass du mit ihm zusammenarbeitest. Die ganze Schöpfung ist darauf ausgerichtet, sowohl in der natürlichen Welt, wo wir pflanzen und Gott Wachstum schenkt, als auch im Himmelreich, wo Gott sein Reich aufrichtet und wir mitarbeiten dürfen. Wir müssen unseren Weg wählen. Aber du hast eine aktive Rolle, wie du auf Gottes Ruf antwortest. Tabitha hatte auf Gottes Ruf geantwortet. Die Gemeinde hatte auf Gottes Ruf geantwortet und Petrus hat auf Gottes Ruf geantwortet. Gott will etwas Großartiges aus deinem Leben im Zusammenspiel mit seiner Gnade machen. Und es geht nicht so sehr darum, ob wir reich oder arm sind, sondern darum, wie wir Gott antworten. Antworten auf das, was Jesus für uns getan hat und was wir mit dem tun, was uns in Gottes Gnade geschenkt ist und wie wir mit unseren Gnadengaben umgehen, dem, was uns zur Verfügung steht. Tabitha, die Gemeinde, Petrus setzen alles ein und erleben, wie Gott ihren Glauben und ihre Gaben gebraucht. Bis heute lesen wir von ihnen in der Bibel. Angesichts dieses Trauerfalles verwebt sich der Glaube der Tabitha mit dem der christlichen Gemeinde und dem Glauben des Petrus. Und am Ende sind Christen wie Nichtchristen überrascht, von Gott berührt und Glaube wächst in dieser Region. Diese Geschichte macht uns Mut, aus Gottes Gnade zu leben. Gottes Gnadengaben einzusetzen und die Auferstehungskraft unseres Herrn in alle Situationen unseres Lebens, unseres Alltags hereinzuholen, Gott zu vertrauen. Der Stoff, aus dem Gott Geschichten schreibt, ist Gnade. Und dieser Stoff ist haltbar, tragfähig, bunt, dringend nötig, geschenkt zu haben, damit er weiter verschenkt wird, beschenkt, um zu verschenken. Ich bete. Herr, danke, dass du uns mit deiner Gnade so reich beschenkst. Danke, dass du den schwierigen Teil übernimmst. Danke, dass du uns beteiligst, mit uns zusammenwirken willst, damit dein Reich wächst. Bitte nimm mein Geklimper. Nimm meine Begabung. Nimm meine Zeit, die ich zur Verfügung habe. Nimm mein Herz und mache für dich zu deiner Ehre etwas Großartiges daraus. Amen. Auch heute gibt es wieder das Angebot von Abendmahl. Abendmahl ist ein Gnadenzeichen, das Gott seiner Kirche weltweit gibt. Abendmahl ist eine freundliche Einladung, Erinnerung, Vergegenwärtigung, was Gott dir und mir geschenkt hat. Und wir können, indem wir Abendmahl nehmen, heute feiern wir das nicht in Gruppen, sondern individuell, wir können zu dem Bistrotisch treten. Und ich bitte darum, dass jemand auch noch hinten eine Gruppe installiert. Das war eine neue Idee aus unserem Gemeindeabend, einfach, dass jemand noch sozusagen die Möglichkeit auch hinten an der Notausgangstür lässt, dass sowohl vorne als auch hinten eine Station ist, wo wir innerlich bewusst, indem wir Abendmahl nehmen, in Gottes Gnadenraum treten können und festmachen können. Herr, ich nehme deine Gnade, deine Gnadengaben an. Ich antworte darauf und ich will deine Gaben und dein Potenzial segensreich weiterwirken lassen. Wir haben jetzt eine Zeit, in der wir Gott mit Liedern loben, wo wir Gott begegnen im Gebet, wo wir Gott im Abendmahl begegnen können. Gott möchte uns in seiner Gnade beschenken.